Mein Erlöser lebt. Jesus ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er hat den Tod endgültig überwunden. Das feiern wir heute. Das war nicht nur eine Wiederbelebung, wie Jesus ein paar Tage zuvor einen Lazarus auferweckt hat oder die Tochter vom Jairus, die wieder auferweckt wurden, um nachher wieder zu sterben. Jesu Auferstehung ist was ganz anderes. Ein für alle Mal. Er lebt und regiert in Ewigkeit. Und das ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Das ist das Zentrum der biblischen Botschaft. Darum geht es in der Bibel. Das ist die gute Nachricht. Nichts anderes. Es ist der Wendepunkt der Weltgeschichte. Seitdem läuft die Welt anders. Darum gibt es Gemeinde, darum sind wir hier versammelt. Und in ganz vielen Kirchen wird heute nach der kirchlichen Ordnung über den 1. Korintherbrief Kapitel 15 gepredigt. Ein Dokument, ein Brief, den Paulus 20 Jahre nach diesem weltbewegenden, epochalen Ereignis geschrieben hat. 20 Jahre scheinen einerseits eine lange Zeit zu sein, aber andererseits, wenn etwas Wichtiges passiert ist, vor 22 Jahren hat es einen Anschlag auf das World Trade Center gegeben. Wer von euch erinnert sich noch genau daran, wo er war, als dass er die Nachricht bekommen hat? Ich sehe sehr viele Hände. Ich war damals mit dem Auto unterwegs gewesen, am Mönchhof-Dreieck in der Nähe von Frankfurt. Im Autoradio. Plötzlich kam diese Nachricht. Oder wenn wir an den Fall der Berliner Mauer denken. 33 Jahre schon her. Wer weiß noch genau, wo er war und als dass er diese Nachricht bekommen hat. Ich weiß noch genau. Sehen wir, wenn es wichtige Ereignisse sind, die brennen sich so stark ins Herz hinein. Wir können uns noch genau daran erinnern. So auch Paulus, als er 20 Jahre nach der Auferstehung Jesu im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 1 bis 11 schreibt. Und darüber wollen wir heute nachdenken. Eigentlich wollte ich das jetzt hier auf dem Screen zeigen. Mein USB-Stick steckt noch in meinem Rechner. Also der Super-GAU für einen Prediger. Wir müssen also heute ohne dessen auskommen. Und ich kann den Text nur so vorlesen. Und wer seine Bibel dabei hat, möge es bitte aufschlagen. Ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Ich weise euch, Geschwister, noch einmal auf die gute Nachricht hin, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie angenommen und steht darin fest. Durch diese Botschaft werdet ihr gerettet, wenn ihr sie unverfälscht festhaltet und in keinem Punkt davon abweicht. Andernfalls werdet ihr zu einem Glauben ohne Wirkung gekommen. Ich habe euch in erster Linie das weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es die Schriften gesagt haben. Er wurde begraben und ist am dritten Tage auferweckt, wie es die Schriften gesagt haben. Er ist dem Kephas, Petrus ist damit gemeint, Petrus ist griechisch, während Kephas aramäisch, hebräisch ist. Aber das ist die gleiche Person. Er ist Kephas erschienen, dann im Kreis der Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch am Leben sind. Nur einige sind schon verstorben. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Zuletzt erschien er auch mir, solch eine Missgeburt von Mensch. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln. Ich verdiene es gar nicht, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Durch Gottes Gnade aber bin ich, was ich bin. Und sein gnädiges Eingreifen ist an mir nicht vergeblich gewesen. Ich habe mich viel mehr gemüht als sie alle, doch nicht ich. Es war die Gnade Gottes in mir. Aber ob ich es bin oder die anderen, so jedenfalls predigen wir. Und so seid ihr zum Glauben gekommen. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir wollen dein Wort heute Morgen verstehen. Und es soll unser Herz berühren. Herr, so rede du jetzt zu uns und schenke uns deine Kraft und deine Freude für den Alltag. Amen. Paulus erklärt in diesen Worten, dass er sich diese Nachricht nicht ausgedacht hat. Er hat sie nicht erfunden, hat sie nicht zusammengestellt, nicht formuliert. Sie wurde ihm überliefert und er hat sie ganz getreu jetzt weitergegeben und bezeugt. Er hat diese Rettungsbotschaft erfahren und er gibt sie weiter. Und die Christen in Korinth haben sie so von ihm angenommen. Worin besteht diese Botschaft? Jesus gestorben für unsere Sünden. Wir sehen, das Kreuz war nicht ein Betriebsunfall. Da ist nicht eine politische Aktion aus dem Ruder gelaufen und plötzlich hat es einen Toten gegeben. Es war der eigentliche Grund, warum Jesus auf die Erde gekommen ist. Er kam bewusst auf die Erde, um unsere Lasten, unsere Sünde zu tragen und dafür am Kreuz zu bezahlen. Die ganzen Leidensankündigungen von Jesus verdeutlichen das. Er hat es immer wieder gesagt. Darum bin ich gekommen. Das ist das Entscheidende, dass die Trennung von Gott, dass wir als Menschen von Gott entfremdet sind, dass die überwunden wird. Dass wir mit dem lebendigen Gott, unserem Schöpfer, versöhnt sind, in Frieden leben können. Das haben wir an Karfreitag gefeiert. Und das Zweite, dass Jesus auferstanden ist, 3 Tage später. Und dass es dafür ganz viele Augenzeugen gibt. Dann zählt er einige auf. Den Petrus, den Jakobus, die Jünger, viele Nachfolger. Dann beschreibt er, dass er bei einem Ereignis, wir wissen es nicht, wann es genau gewesen ist, ob es bei der Himmelfahrt war oder beim anderen Ereignis, 500 Christen, Nachfolger von Jesus, dabei waren, das mit ihren eigenen Augen miterlebt haben. Und dann fordert er sie auf. Befragt diese Leute, die meisten leben doch noch. Wenn ihr Zweifel habt, wenn ihr unsicher seid, überzeugt euch selbst. Das war nicht eine Fata Morgana, das war nicht ein Traum, das war nicht ein Wunschbild, eine Einbildung. Nicht eine fromme Deutung eines grausamen Geschehens. Das ist eine historische Tatsache. Erfragt es. Überzeugt euch selbst. Woher wissen wir, dass Jesus vielleicht nicht scheintot vom Kreuz abgenommen wurde und im Grab sich erholt hat, wie der bekannte Philosoph Friedrich Schleiermacher gemutmaßt hatte. Sind wir überzeugt davon? Im Johannesevangelium steht es, da waren Soldaten am Kreuz Und die haben ihn mit der Lanze in den Unterleib gestochen. Dabei ist geronnenes Blut und Serum ausgetreten. Blut und Wasser wird es damals im Aramäischen oder im Griechischen dann beschrieben. Das heißt, das Blut hatte sich schon separiert. Der Tod ist tatsächlich eingetreten. Ihr könnt jeden Mediziner fragen. Wenn das Blut sich separiert, ist der Mensch tot, absolut tot. Der Tod ist tatsächlich eingetreten. Ja, und andere Philosophen, die wie Reimarius, die behaupten dann oder mutmaßen, ja, das war alles nur ein Betrug. Die Jünger haben den Leichnam dann beiseite geschafft und dann so ein großes Gag draus gemacht. Kann das sein? Römische Soldaten haben das bewacht, das Grab bewacht. Und die standen für ihr Leben dafür ein. Wenn die bei sowas mitgemacht hätten, die wären hingerichtet worden. Römische Soldaten waren ganz disziplinierte Leute, die waren noch nicht eingeschlafen. Jesus war tatsächlich begraben. Und am Ostermorgen, die Auferweckung von Jesus bestätigt, bekräftigt, dass dieses Tat von Jesus am Kreuz, dass er gestorben ist, dass er bezahlt hat an unserer Stelle, dass das von Gott angenommen wurde, dass er für die Sünde bezahlt, dass die Schande weggenommen ist, dass die Macht des Todes besiegt ist. Das ist tatsächlich geschehen. Woher wissen wir das? Weil es ganz viele Augenzeugen dafür gibt. Nicht nur Einzelne, die können sich täuschen. Ganz viele Menschen zählt er hier auf, unabhängig voneinander. Kleine und große Gruppen. Darum ist diese Behauptung von Gerd Lüdemann, einem sogenannten Theologen, ja, die Jünger hatten nur eine Vision gehabt, nur so ein Traumbild, ist Unsinn. So viele verschiedene Menschen, unabhängig voneinander, berichteten das. Schauen wir uns den Bericht von Paulus nochmal genauer an. Die orientalische Erzählweise ist ja anders als unsere europäische. Wir erzählen eine Geschichte von A bis Z. Und der Höhepunkt ist am Ende. Die orientalische Erzählweise ist anders. Vielleicht eher, wie wir Sonntagsschule halten. Wenn eine Geschichte spannend erzählt, ein Höhepunkt, und dann muss die Spannung wieder abgebaut werden, dass die Kinder nachher nicht völlig durch den Wind sind und renitent da rumspringen. So ist sie auch die orientalische Erzählweise. Im Zentrum steht die eigentliche Botschaft. Und in der Folie hätte ich jetzt gezeigt, im Zentrum sind so drei Doppelzeilen, die wir dort finden. Die erste Doppelzeile, da heißt es, Jesus gestorben, begraben und auferstanden. Und jeweils so, wie es in Schriften vorher gesagt war. In der zweiten Doppelzeile werden dann die Augenzeugen benannt. Petrus, die Zwölfe, 500. Wir sehen, es nimmt immer mehr zu. Es gibt immer mehr Augenzeugen dessen. Aber die ersten Augenzeugen waren doch eigentlich andere gewesen. Nämlich die Frauen. Warum übergeht Paulus die? Hat ihr die vergessen? Nee. In dem damals waren Frauen nicht rechtsfähig gewesen. Sie konnten vor Gericht nicht etwas bezeugen. Deswegen erwähnt er sie hier, wo es um diesen Beweis geht, einen rechtlichen Beweis, führt er sie nicht ans Zeugen an. Und dann fährt er weiter. In der dritten Zeile, Jakobus, damit ist der Halbbruder von Jesus gemeint? Und dann die alle Apostel? Jetzt würden wir erwarten, und jetzt 5000, noch mehr. Aber was schreibt er dann? Sogar mir, der ich eigentlich gar nicht würdig bin. Ich, der ich die Gemeinde verfolgt habe, der so viel Schande auf die Gemeinde gebracht habe, selbst mir ist er erschienen. Wir sehen, wie er diese Ordnung bewusst durchbricht, um sich selbst dort mit einzufügen. Selbst solche Versager. Versager wie der Petrus, der Jesus verleugnet hat. Selbst solche Versager wie der leibliche Bruder Jakobus, der jahrelang an Jesus gezweifelt hat. Und erst eigentlich mit der Auferstehung dann wirklich erkannt hat, wer Jesus ist. Selbst wie der Paulus, der ganz heftig dagegen gekämpft hat. Selbst sie sind Teil dieser Menge von Zeugen, dieser großen Wolke von Zeugen, die davon berichten. Lasst mich das mit einem Bild versuchen zu verdeutlichen. In Los Angeles, nahe bei Hollywood, da gibt es eine berühmte Straße. Und dort auf dem Bürgersteig sind ganz viele so Sterne von ganz berühmten Persönlichkeiten, sind so eingelassen. Und jedes Jahr kommen so 24, 25 neue von diesen Platten hinzu. In 5 Kategorien über Fernsehen und Film und verschiedene andere Persönlichkeiten. Ich möchte heute eine 6. Kategorie hinzufügen. Nämlich die Zeugen von der Auferstehung. Und ich habe jetzt mal so ein paar Sterne, in Wirklichkeit sind die noch viel, viel größer, aber auf dem Papierblatt ging nichts Größeres drauf. Ich möchte diese Sterne hier in den Fußboden mit reinlegen. Der erste Stern, Maria von Magdalena. Der nächste Stern, Petrus. Dann die 12 werden erwähnt. Dann 500. Dann der Jakobus. Dann alle Apostel. Dann ist diese Reihe hier zu Ende. Aber unsere Reihe ist nicht zu Ende. Dann kommt mein Name. Vor 54 Jahren war es. Ich war etliche Jahre von Gott weggerannt. Da ist Jesus in mein Leben hineingetreten. Hat etwas ganz Neues angefangen. Seitdem bin ich einer von denen, die Jesus nachfolgen. Ich habe noch ein paar Sterne hier. Wer möchte seinen Namen eintragen und sagen, ich gehöre auch dazu, die Jesus nachfolgen? Schreib deinen Namen rein. Wer möchte noch seinen Namen eintragen? Und dann hierher legen. Wer möchte es noch machen? So. Möchte noch jemand sich einreihen dahin? So, die Stifte müsst ihr dann teilen. So. Es gibt ganz viele, die das bezeugen. Ich habe nicht Jesus so leibhaftig gesehen, wie damals die Augenzeugen dort. Aber sein Wirken, sein Handeln, das feiern wir bei der Auferstehung. Das feiern wir eigentlich jeden Tag. Dass er tatsächlich lebt und Leben verändert. Dass er Realität ist. Dass er Teil unserer Wirklichkeit ist. Und Paulus fährt dann fort. Es sind die Augenzeugen, die das bezeugen. Und dann hat er noch einen zweiten Teil dieses Beweises. Nämlich, wie gesagt, jeweils nach der Schrift. Das heißt, in der Bibel ist das bezeugt. Dort lesen wir das. Ich lese nur ein paar Zeilen aus dem Lukas-Evangelium von den Emmaus-Jüngern. Da sagte Jesus zu ihnen, den Emmaus-Jüngern, was seid denn doch so schwer von Begriff? Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias das alles erleiden, um dann in seine Herrlichkeit einzutreten? Danach erklärt er ihnen in der ganzen Schrift, damit ist das ganze Alte Testament gemeint, die damalige Bibel, alles, was sich auf ihn, auf Jesus bezog. Er fing an bei Mose und ging durch sämtliche Propheten hindurch. Und etwas später, als Jesus mit den ganzen Jüngern zusammen war, Lukas Kapitel 24, Vers 44, dann sagte Jesus zu ihnen, den Jüngern, nun ist in Erfüllung gegangen, was ich euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles, was im Gesetz des Mose, in den Propheten und Psalmen über mich geschrieben steht. Und dieser Dreiklang, Psalmen, Propheten und Mose, meint das ganze Alttestament, sämtliche Schriften. So haben die Juden es damals, diese verschiedenen Bücher zusammengefasst. All das muss sich erfüllen. Danach öffnete er ihnen die Augen für die Schrift, für die Bibel und half ihnen, sie zu verstehen. So steht es geschrieben, erklärte er ihnen. Und so musste der Messias leiden und sterben und am dritten Tage auferstehen von den Toten. Und in seinem Namen wird man allen Völkern predigen, dass sie zu Gott umkehren sollen, um Vergebung der Sünden zu erhalten. Das beginnt zu Jerusalem. Ihr seid Zeugen von all dem. Ich weiß nicht genau, welche Bibelstellen er dabei alle den Jüngern erklärt hat, wo im Alttestament auch von der Auferstehung des Messias das erklärt ist. Vielleicht war dabei 1. Mose Kapitel 3, Vers 15, wo es heißt, damals nach dem Sündenfall, Gott sagt, ich stelle Feindschaft zwischen dich, die Schlange ist gemeint, und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem. Und er, der Nachwuchs von Eva, ist eine Person gemeint, wird dir, der Schlange, den Kopf zertreten. Und du, Schlange, wirst ihn in die Ferse beißen. Ist da nicht Karfreitag und Ostern zusammengefasst? Bereits auf den ersten Seiten der Bibel? Oder Psalm 16. Denn mein Leben überlässt du nicht dem Totenreich. Dein treuer Diener wird die Verwesung nicht sehen. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben hinführt. Und wo du bist, hört die Freude nie auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Jeder Mensch verwest. Ja, vielleicht bis auf Elia und Henoch, die von Gott erdrückt wurden. Aber dann gibt es noch diese andere Person, nämlich Jesus, die nicht verwest ist. Weil Jesus auferstanden ist. Oder Psalm 22. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern der wilden Stiere. Du hast mich erhört. Und ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Aus dem Rachen des Löwen errettet, da hört und verkündigt die Botschaft all seinen Brüdern, allen Menschen. Oder Psalm 49. Mein Leben aber wird von Gott erlöst. Er reißt mich heraus aus den Krallen des Todes. Wer wurde aus den Krallen des Todes herausgerissen? Oder Psalm 73. Mit deinem Rat leitest du mich und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Oder Jesaja 53 und viele, viele andere Stellen in der Bibel, damals schon vor Jesus geschrieben, dort wurde es bezeugt. Jesus, er ist gekommen, um zu sterben und aufzuerstehen. Das ist das Zentrum dieses Abschnitts in 1. Korinther Kapitel 15. Und darum gruppieren sich, entsprechend der orientalischen Erzählweise, drei Zwiebelschalen, die diesen Kern einhüllen. Das sind die drei ersten Verse und die drei letzten Verse. Und es ist interessant zu sehen, wie die sich jeweils miteinander korrespondieren. Ich wollte es eigentlich hier zeigen, durch meinen Lapsus ist leider jetzt nicht möglich. Im ersten Vers und im elften Vers, das Evangelium wird bezeugt und geglaubt. Ich predige es, sagt Paulus, und am letzten Vers, ich predige es und manche anderen Prediger, die auch mit mir nicht so gut können und die mir misstrauen. Wir miteinander. Mir spielt keine Rolle, wer es verkündigt. In der zweiten Zwiebelschale, das Evangelium rettet. Vers 2, wer daran treu festhält. Und in Vers 10, wir können uns nicht an Gottes Wahrheit, an Gott selbst festkrallen. Es ist Gottes Gnade. Gottes Gnade, die uns rettet, selbst wenn wir schwach sind. Und darum, während in Vers 2 es heißt, es könnte vergeblich sein, heißt in Vers 10, das ist nicht vergeblich, warum alles Gottes Gnade ist. In der innersten Zwiebelschale, es wird überliefert und empfangen und der Apostel, das macht das Apostelamt aus. Wir können diese Zwiebelschalen, den äußeren Kern, der äußeren Rahmen, fünf Dinge herausfinden, warum die Auferstehung Jesu so wichtig ist. Erstens, die Auferstehung schenkt Rettung. Sie rettet uns von unserem Tod, von der Hoffnungslosigkeit, von der Verzweiflung, von der Orientierungslosigkeit, von unserer Sünde, von unserer Trennung von Gott. Vers 2, durch Jesu Tod und Auferstehung seid ihr gerettet. Jesus ist gestorben für eures und für meine Sünden. Er hat endgültig dafür bezahlt. Das Zweite, die Auferstehung vermittelt und schenkt uns Gottes Gnade. Dort wird deutlich, wie liebevoll uns Gott heute anschaut. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ich weiß nicht, was aus meinem Leben geworden wäre. Ich war so voller Zorn gewesen als junger Mann. Möglicherweise würde ich heute in Stammheim einsitzen. Immer noch. Wenn Gott nicht mein Leben eingegriffen und mich von meinem alten Weg weggeholt hätte. Gottes Gnade ist es. Das Dritte, die Auferstehung schweißt uns zu einer großen Familie zusammen und schenkt Einheit. Im ersten Vers, wir verkündigen euch und ihr habt vertrauensvoll zugestimmt. Das bringt uns zusammen. Das hat die Gemeinde geformt. Und auch im letzten Vers, ob nun diese oder jene, die mich nicht mögen, wir gemeinsam verkündigen diese Botschaft. Dann spielen auch all die persönlichen Unterschiede, manche auch unterschiedliche theologische Vorstellungen, spielen dann keine Rolle mehr. Wir gehören zu einer Familie zusammen. Das vierte, dass die Auferstehung befähigt. Dieser Glaube hat Wirkung. Er schenkt uns neue Gotteskraft in uns. Es ist, dass Jesus in uns lebt, dass Gottes Geist uns befähigt zu dem, was wir uns unserer eigenen Natur her nicht fähig wären, uns nicht möglich wären. Und das fünfte, es zieht sich immer wieder durch, diese Botschaft ist so einzigartig, die können wir nicht für uns selbst behalten. Die müssen wir teilen. Die müssen wir an andere weitergeben. Wir verkündigen sie und vertrauensvoll wird sie angenommen. Alle miteinander. Jesus ist auferstanden. Das ist die wichtigste Botschaft. Die schenkt Hoffnung. Die schenkt neues Leben. Und ich sehe in unserer Nachbarschaft so viele Menschen, die niedergedrückt sind, verzweifelt sind, hoffnungslos sind. Durch den Krieg in der Ukraine, durch eine Diagnose Krebs, durch Not in der Familie. Jesus ist auferstanden. Das ist unsere Hoffnung. Darf ich diese Ergänzung von Karfreitag und Ostern, und sie gehören ganz dicht zusammen, nochmal zusammenfassen? Karfreitag hat unsere Vergangenheit bereinigt. Ostern schenkt uns eine Zukunft. Karfreitag hat uns mit Gott versöhnt. Ostern schenkt uns die Kraft in dem Heiligen Geist. Karfreitag hat den Tod besiegt. Ostern schenkt uns ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Und dieses ewige Leben fängt heute schon an. Hier und jetzt. Darauf kannst du dich verlassen. Dadurch kannst du leben. Darum ist Ostern das Zentrum des Evangeliums. Und das muss uns begeistern. Ich möchte noch beten. Herr, wir danken dir, dass du nicht im Grab geblieben bist, dass du lebst und regierst, dass du der erhöhte Herr bist, dass du regierst, dass dir alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Herr, und dass du es trotzdem wählst, in deinem Volk, in deiner Gemeinde, in unserem Herzen zu leben und Gestalt zu gewinnen. Herr, dass diese Kraft von Ostern, dass diese Freude, dass diese Überraschung, Herr, wer du bist, unser Herz berührt und erfüllt und uns Wegweisung und Kraft gibt fürs Leben heute und auch morgen. Amen. Jesus ist wirklich auferstanden.